Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Für alle, die sich zwischen Ausbildung oder Studium und Einstieg in den Beruf befinden und ihre Fähigkeiten für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gesundheitsfürsorge einsetzen. Für alle Querdenker, Idealisten und Visionäre, die hohe Ziele mit realen Inhalten füllen wollen. Mein Name ist Nicolas Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin. Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge. In meinem heutigen Interview spreche ich mit meinem Chef, Herrn Privatdozent Dr. Thomas Fuchs. Seit 2016 leitet er das muskuloskeletale Zentrum am Vivantes Klinikum Berlin und damit nicht nur ein Haus der Maximalversorgung, sondern auch ein Team von über 40 Ärztinnen und Ärzten. Sein Ausbildungsweg führte ihn nach Abschluss des Medizinstudiums an der Charité zunächst an das Bundeswehrkrankenhaus Berlin. Anschließend an die erfolgreiche Promotion schlug er in den folgenden Jahren eine akademische Laufbahn am renommierten Universitätsklinikum Münster ein, an welches er auch heute noch regelmäßig als Lehrkraft zurückkehrt. Er ist Mitglied diverser chirurgischer Fachgesellschaften und teilt auf internationalen Kongressen sein Fachwissen über die Akutbehandlung komplexer Traumafolgen und die neuesten Techniken der Beckenchirurgie. Welche Rolle persönliche Mentoren und Vorbilder auf seinem Ausbildungsweg gespielt haben, welche Unterschiede er hinsichtlich Arbeitsdichte und Einsatzbereitschaft erlebt hat und wie seine Perspektive auf die moderne Unfallchirurgie ist, darüber sprechen wir im Verlauf des Interviews. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, Herr Dr. Fuchs.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Vielen Dank erstmal für dieses kurzfristige Zustandekommen dieses Gesprächs. Ich freue mich sehr, hier in Ihrem Sprechzimmer sitzen zu dürfen, im Klinikum Friedrichshain, einem der größten und ältesten Unfallkliniken Berlins. Und bin sehr gespannt auf die nächste halbe Stunde, auf die Gesprächsthemen. Und ich würde gerne Sie etwas fragen zu dem Fach Unfallchirurgie, in dem Sie ja, wie Sie selbst sagen, schon etwas Erfahrung haben und den Ausbildungsstationen, dem Weg dorthin an die Position, an der Sie jetzt gerade sitzen. Ich saß gerade noch im Wartezimmer, komm rein, jetzt sitzen wir mit dem Corona-Sicherheitsabstand von 2,5 Metern voreinander. Zwischen uns liegen sicherlich fast 2 Jahrzehnte Berufserfahrung und viele tausende Operationen, die an Erfahrung da schon mehr auf dem Kerbholz sind. Sind Sie manchmal trotzdem selber noch überrascht, dass Sie jetzt hier sitzen? Im Retrospektiv geht die Zeit ja manchmal schneller rum, als man das währenddessen eigentlich wahrnimmt.
Also ich bin auf jeden Fall immer wieder erfreut, hier in diese Klinik zu kommen, die ich jetzt seit 4 Jahren leiten darf. Und dass es schon 4 Jahre sind, das überrascht mich tatsächlich. Die Zeit fliegt. Wenn man mit Erfahreneren spricht, die schon Kliniken übernommen haben, die sagen immer, man hat immer so 5 Jahre Zeit, einer Klinik seinen Stempel aufzuprägen und seine Dinge zu ordnen. Und nach 5 Jahren müsste sie dann so sein, wie man sie haben will. Das lässt mich dann manchmal ein bisschen nervös werden, weil dann hätte ich nur noch 1 Jahr, um das soweit umzusetzen. Und ich habe einfach den Eindruck, ich bin noch nicht fertig hier. Ich glaube, wir sind in einem steten Wandlungsprozess. Nach meinem Empfinden haben wir schon viel geändert. Ich glaube, vieles davon haben wir gut geändert und die Klinik entwickelt sich. Das macht unheimlich viel Spaß und Freude. Der Weg hierhin war nicht immer einfach, aber er hat sich absolut gelohnt.
Ein schönes erstes Statement. Mal die Frage, ein kurzer Rückblick für Sie. Es sind ja einige Ausbildungsstationen, die Sie auch durchlaufen haben. Wenn ich das richtig recherchiert habe, haben Sie in Berlin studiert?
Das ist richtig. Ich habe hier an der Humboldt-Universität studiert. Das ist meine Alma Mater, an der ich auch jeden Tag vorbeifahre auf dem Weg hierher. Auch das erfreut mich immer wieder mit Stolz auch ein Stück weit, an der Charité Medizin gelernt zu haben. Es ist halt schon ein großer Name. Und ich glaube, die Berliner Medizingeschichte, die kann man durchaus vorzeigen. Und da dann angefangen zu haben, fand ich damals spannend und ist jetzt heute nach wie vor ein tolles Erleben. Sowohl die Stadt als auch der Rückblick. Und nach dem Studium habe ich dann auch meine ersten beruflichen Erfahrungen hier in Berlin gemacht, im Bundeswehrkrankenhaus. Und habe da damals noch das AIP gemacht, das Arzt im Praktikum. Das gibt es ja in dieser Form heute nicht mehr. Das waren die ersten 18 Monate. Da war man nicht voll approbiert, sondern teilapprobiert. wenn man jetzt nicht gerade bei der Bundeswehr war, hat man damals als AIPler auch noch deutlich schlechter verdient, aber dafür viel, viel gearbeitet. Also das war, glaube ich, so ein Gentleman's Agreement. Und kurz nachdem ich dann voll approbiert war, bin ich dann nach Münster gegangen, an die Universitätsklinik mit meinem Mentor, Freund, damals Chef, Doktorvater, Professor Michael Raschke, der sicherlich einer der Hauptgründe ist, warum ich heute hier sitze, weil er mir wahnsinnig viel beigebracht hat.
Das ist sicherlich was, wo Sie jetzt schon fast vorweggreifen, auch auf eine meiner Fragen, auf die ich vielleicht später nochmal zurückkomme. Jetzt haben Sie gerade beschrieben, als Sie dann das Studium beendet hatten, da waren die ersten Jahre auch kein Zuckerschlecken. Ich denke, das ist auch etwas, was viele Assistenzärzte, die heute beginnen, in einer mehr oder weniger intensiven Form so wahrnehmen, abhängig von der Klinik, vom Dienstmodell, von der Größe des Teams und sicherlich auch von der Persönlichkeit des Chefs und der Führungspersonen über einem. Wie haben Sie Ihre ersten Ausbildungsjahre erlebt im Vergleich zu dem Luxus vielleicht, den wir heute haben? Oder würden Sie das gar nicht so sagen?
Also ich glaube, dass wir, also alle die, die diesen Berufswunsch haben, Orthopädie und Unfallchirurgie zu erlernen, uns ein Fach rausgesucht haben, was unheimlich zufriedenstellend sein kann, was aber auch, glaube ich, in Teilen fordernder ist, auch körperlich fordernder als andere Sparten in der Medizin. Insofern ist das, glaube ich, etwas, wo wir sagen müssen, wir sollten uns bewusst dazu entscheiden. Das habe ich sehr früh getan, während meinem Studium, ein Stück weit geprägt durch meine Doktorarbeit. Und als ich dann endlich soweit war, teilapprobiert gewesen zu sein, war ich eigentlich sehr froh, endlich anfangen zu können. Und ich hatte das Glück, mit dem Bundeswehrkrankenhaus ein kleineres Haus zu haben, wo ein extrem guter Personalschlüssel war, sondern ich konnte behutsam anfangen. Ich durfte viel, viel operieren. Wir hatten ausreichend Pflegepersonal auf den Stationen, die mir auch viel beigebracht haben damals, was Verbandslehre angeht, was Wundmanagement angeht. Das waren alles so Geschichten, die ich damals eigentlich in erster Linie vom Pflegepersonal erklärt bekommen habe und auch korrigiert worden bin dann, wenn das mal nicht so war, wie man sich das vorstellte. Und als wir dann nach Münster gegangen sind, habe ich verstanden, dass es da mal noch eine andere Welt der Unfallchirurgie gibt, wo man auf einmal auch einen ganz anderen Versorgungsauftrag hatte. Also wir waren dort als eines der wenigen Level-1-Traumazentrum für einen extrem großen Bereich Deutschlands zuständig. Und die Hubschrauber flogen von der Küste, von Holland, von Niedersachsen überall zu uns an und haben uns die Verletzten gebracht. Und da musste ich dann auf einmal sehr schnell sehr viel auch nochmal nachlernen. Aber ich hatte immer das Glück, dass ich unheimlich gute Oberärzte damals hatte, die unheimlich fair mit einem umgegangen sind und die man immer fragen konnte. Ich habe mich nie wirklich alleine gefühlt, aber, und das muss ich auch sagen, ich habe immer gerne viel gearbeitet. Mir hat das glücklicherweise nicht so viel ausgemacht, viele, viele Stunden im Krankenhaus zu verbringen, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Wenn man alleine irgendwo hingeht, hat man da auch noch keinen riesen Freundeskreis. Man hat einfach auch nicht so viel Ablenkung vielleicht, die man sonst so hat. Man kennt das die Gegend auch nicht, insofern fällt einem das leicht. Und das ist vielleicht etwas, was ich heute manchmal, weil Sie fragten, als schwierig empfinde, ist, dass man einerseits unheimlich viel lernen soll und möchte, aber andererseits immer wieder auch mit Grenzen zu kämpfen hat, wenn es um Arbeitszeitschutzgesetz geht, wenn es um Dienstgestaltung geht, weil man manchmal einfach nicht den Freiraum hat, wie wir früher zu sagen, dass wir sagen, wir wollen das jetzt einfach noch machen, die Operation will ich noch sehen, ich kann bleiben, ich gucke mir das an. Oder auch am Wochenende war es völlig normal, dass man mal angerufen wurde, ob man Lust hatte, irgendwo mitzumachen und zu partizipieren. Und ja, das war nicht immer, dass man so geschrien hat, juhu, aber es hat halt unheimlich viel gelehrt, diese Phase. Das geht in dieser Form heute, glaube ich, nicht mehr. Ist auch gut, dass es zum Teil nicht mehr geht. Ich will das gar nicht nur schönreden. Ich glaube, es ist wichtig, dass es so geht. Aber gleichzeitig zu hoffen, dass man die gleiche Menge in den 6 Jahren Weiterbildung jetzt erlernen kann, das ist in meiner Vorstellung irgendwie die Quadratur des Kreises und extrem schwer möglich.
Verstehe. Ja, also da die zwei Perspektiven auf diese Veränderung vielleicht in der Mentalität, die mitgebracht wird, aber auch natürlich, Sie haben es schon angesprochen, auch in gesetzlichen Bedingungen, die sich verändert haben.
Sich auch ändern mussten, das muss man fairerweise auch sagen. Also es kann nicht sein, dass man 36 Stunden am Stück durcharbeitet und dann letztendlich auch kaum noch in der Lage ist, gut zu funktionieren.
Das denke ich doch, ja.
Aber, und das war ja immer so diese Frage, mit der wir früher dann auch konfrontiert werden, möchte man lieber von einem erfahrenen, übermüdeten Chirurgen operiert werden oder von einem unerfahrenen, ausgeschlafenen. Und da gibt es auch keine Antwort drauf, die richtig ist. Ich möchte von dem operiert werden, der es am besten kann, in dem Moment, wo er da ist.
Okay, ja, ein paar gute Punkte auf jeden Fall. Das leitet eigentlich dazu über, zu der Frage, wenn man jetzt auf die Idee kommt und sagt, Unfallchirurgie, das ist was für mich, ich möchte Unfallchirurg werden, das ist ein Berufsziel. Was muss man da mitbringen? Ein gewisses manuelles Geschick und offensichtlich auch eine gewisse Stressresilienz schaden nicht. Aber was braucht man, was man in der Uni eigentlich nicht lernt?
Man muss bereit sein, Entscheidungen zu treffen. Und was ich finde, dass man auch bereit sein muss, eine Lernkurve zu durchlaufen. Man wird nicht alles richtig machen. Das heißt, man wird mitunter auch Dinge tun, wo man im Nachhinein sagt, das hätte ich besser mal anders gemacht. Und damit klarzukommen, dafür ist tatsächlich nicht jeder gemacht. Das hat gar nicht so viel damit zu tun, ob es in der Situation stressig ist, sondern man nimmt immer wieder Sachen mit nach Hause. Natürlich Unfallverletzungen, Mechanismen, verletzte Menschen, Kinder vor allem, das sind Dinge, die lässt man nicht in der Klinik. Aber auch das Gefühl, dass man selber besser hätte performen können. Und das ist, glaube ich, das, was jeder Berufsanfänger an und für sich kennt. Ja, das ist alles so viel und so neu, dass man jeden Tag eigentlich nach Hause geht und überlegt, was habe ich alles heute nicht geschafft oder was hätte ich eigentlich anders gemacht, wenn ich es jetzt nochmal machen könnte. Das begleitet einen Unfallchirurgen, einen Traumatologen, glaube ich, sein ganzes Leben. Und das muss man wollen und auch aushalten. Und daran muss man auch ein Stück weit reifen.
Und gibt es also für Sie persönlich Methoden, mit denen man davon sich dann auch lösen kann, dass man sagt, jetzt ist für mich ein Feierabend und ich lasse das auch in der Klinik, oder ist man mit einer Gehirnhälfte immer hier und verarbeitet das? Und ist das auch wichtig einfach für die Lernkurve, die Sie beschrieben haben?
Also ich glaube, wenn man nur Klinik hat, ist es ganz schwierig. Ich glaube, man braucht mehrere Säulen, auf denen man steht im Leben. Das kann ein Freundeskreis sein, das kann eine Familie sein, für die man auch da sein soll und muss. Und ich lebe auch danach, dass ich meine Familie nicht schlechter behandle als meine Patienten. Auch die haben ein Recht, dass ich da bin und mich kümmere und auch da Zeit und Energie rein investiere. Das kann aber auch Sport sein, das können Hobbys sein. Ich glaube, man braucht irgendwo einen Ruhepol, wo man ab und zu mal auftanken kann und worin man sich so weit verlieren kann, dass vielleicht auch mal zumindest für einen gewissen Zeitraum beide Gehirnhälften nicht in der Klinik sind.
Das möchte ich unbedingt bestätigen. Und wenn wir jetzt nochmal auf die einzelnen Stationen blicken, die Sie durchlaufen haben. Sie haben schon angesprochen, dass Sie selbst einen Doktorvater und Mentor hatten, der Sie da begleitet hat, der eine große Rolle gespielt hat. Wie sozusagen, nach welchen Kriterien sollte man während seiner Ausbildung die eigenen Entscheidungen treffen? Wann ist der richtige Zeitpunkt, an einer Klinik, einer großen oder kleinen, zu beginnen, sich weiterzuentwickeln, vielleicht mit einer wissenschaftlichen Arbeit zu beginnen oder sich weiter der Forschung zu widmen? Wonach geht man da? Ist es hilfreich, sich an Mentoren zu wenden und von denen beraten zu lassen, oder muss jeder auf sein eigenes Bauchgefühl hören?
Ich glaube, man ist gut beraten, wenn man jemanden findet, der das durchgemacht hat, wenn man dem zuhören kann. Ob man dann immer alles annimmt, ist ja was völlig anderes. Und wir sind ja alles differenzierte Akademiker, haben eine wissenschaftliche Ausbildung genossen und können durchaus mit Informationen umgehen. Es ist sicherlich ein Glücksfall, wenn man jemanden findet, wo man auch dann irgendwann vom Bauchgefühl gerne annimmt. Also man kann ja lernen, einfach Informationsfluss, das zeigt uns Google und alles Mögliche. Aber wenn man einfach von Vorbildern lernen möchte, muss man sich die wahrscheinlich schon ein Stück weit aktiv suchen. Und da spielt vielleicht auch Glück manchmal eine Rolle, dass man solche Menschen trifft. Aber meine Erfahrung ist dann tatsächlich, das Glück ist mit den Tüchtigen. Also die suchen, die mit offenen Augen durchgehen, die erkennen Menschen auch, wo sie sagen, das ist jemand, von dem lasse ich mich gerne ausbilden. Ich möchte von dessen Wissen, Erfahrung profitieren. Und dann spielen halt ganz viele andere Dinge auch vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle, weil das einen solchen Mehrwert für einen selber hat, dass man das einfach mit Begeisterung dann tut und dadurch dann auch zunehmend ein besserer Arzt, ein besserer Mediziner, ein besserer Traumatologe wird.
Das heißt, sowas wie einen vorgezeichneten Weg mit klinischer Forschung, Auslandsaufenthalten, das gibt es in der Form nicht, sondern das muss jeder für sich seinen richtigen Mix finden?
Das gibt es mit Sicherheit. Und wenn man Lebensläufe liest und Karrieren verfolgt, dann ist das natürlich manchmal so, dass die dann eine Doktorarbeit in einer Abteilung machen und dann an der Universität bleiben und nochmal ins Ausland gehen und dann quasi dort die ganzen Stufen der Entwicklung vom Assistenzarzt zum Facharzt zum Oberarzt zum leitenden Oberarzt dann durchlaufen. Ich glaube, das ist nicht immer was man planen kann, weil man ja nicht allein auf der Welt ist. Dann kommen immer wieder mal Geschehnisse, die einen da so ein bisschen aus der Bahn werfen. Oder es gibt Abkürzungen, zum Beispiel einen Standortwechsel. Ich habe sehr davon profitiert, damals mit meinem Chef zusammen in Münster am ersten Tag, als er dort als Ordinarius berufen hat, als er angefangen hat, habe ich am gleichen Tag mit ihm angefangen. Das schweißt natürlich irgendwie zusammen. Wir kamen beide aus Berlin und wir haben so einige nächtliche Fahrten zwischen Münster und Berlin zusammen gehabt, wo ich am Anfang immer nervös war, du fährst mit deinem Chef hier durch halb Deutschland und was redest du die ganze Zeit? Aber das lässt einen auch zusammenwachsen ein Stück weit. Das ist aber etwas, das kann ich nicht planen, dass ich das machen möchte. Und deswegen glaube ich, es gibt nicht einen vorgezeichneten Weg, aber es gibt viele Möglichkeiten. Und das ist das, was ich eben meinte. Wenn man sich mit Leuten unterhält oder mit Menschen spricht, die Wege gegangen sind, dann wird man Anstoß bekommen, ob man sagt, man war irgendwo im Ausland, man hat jemanden kennengelernt, da kann man mal hingehen. Es gibt bestimmte Organisationen innerhalb der muskuloskeletalen Chirurgie, da kann man verstärkt eingreifen, ob das die AO ist, ob das die AGA ist, wo man sagt, da wird man dann reingeführt und geleitet und kann sich dann dort entwickeln und auf einmal lernt man immer mehr Menschen kennen und hat dann die Möglichkeit, halt auch aus verschiedenen Ideen, aus verschiedenen Ansätzen, das für einen persönlich passende rauszusuchen.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, anfangs ist man Assistenzarzt und in der Ausbildung und lernt viel und orientiert sich an Vorbildern. Irgendwo auf dem Weg dreht sich das Ganze natürlich um. Plötzlich ist man älter, man ist erfahrener, man wird gefragt und gerät oder begibt sich in Leitungspositionen, in Führungspositionen, bis hin möglicherweise auf eine Chefarztposition. Was muss man denn dann eigentlich noch dazu lernen? Was kommt denn dann noch so an beispielsweise Personalführung oder Mitarbeiterauswahl hinzu, wo einem ja keiner in einem Buch vorliest, wie man das gut zu machen hätte?
Also es gibt ja zunehmend Kollegen, die auch entsprechend dann zusätzliche Studiengänge belegen. Viele machen ein MBA beispielsweise noch. Es gibt viele berufsbegleitende Kurse, wo man Dinge wie Change Management erlernen kann oder die Prinzipien dahinter, wo man auch Personalführung lernen kann. Ich hatte das Glück, dass ich an einer Ausbildungsreihe von der Braun-Stiftung teilnehmen konnte, wo solche, ich sag mal, Fähigkeiten vermittelt werden, die nicht nur für den weißen Kittel sind. Und ich hatte ein bisschen das Glück, dass ich dadurch, dass ich halt bei der Bundeswehr gelernt hatte und dort auch einige Lehrgänge gemacht habe, so die Grundprinzipien von Führung und Menschenführung und Umgang mit ich sage jetzt mal, Untergebenen, dass ich das lernen durfte. Ich glaube, dass das aber am Ende des Tages auch ganz viel damit zu tun hat, wie man selber groß geworden ist, mit der eigenen Schule, mit der eigenen Kinderstube, mit der eigenen Persönlichkeit, ob man in der Lage ist, Personal vernünftig zu führen. Ich glaube, dass es für die Zukunft der absolute Schlüsselfaktor ist. Ja. Wenn wir nicht in der Lage sein werden, die Besten für unser Fach zu begeistern, wird unser Fach leiden. Das heißt, es muss unsere oberste Priorität sein, Menschen für Unfallchirurgie zu begeistern, sie ranzuführen an das Fach, aber dann auch bei dem Fach zu halten. Weil es gibt halt nicht nur Höhenflüge, es gibt auch mal Tiefschläge und sie dann da auch mit durchzubegleiten, finde ich, ist eine gute Sache. Und dass, wenn man das hinkriegt, dass das Ganze in einem guten Team ist, was gut zusammenarbeitet, dann haben wir Chancen, einfach eine Spitzenmedizin zu machen.
Jetzt haben Sie gerade einen Begriff in den Raum geworfen, das Change Management, was ich natürlich gerne aufgreifen möchte, weil es in diesem Podcast auch ein bisschen um die Fragestellung gehen soll, wohin bewegt sich die Medizin? Was ist wichtig für die Zukunft und welche Visionen haben wir, um einzelne Fächer oder die Medizin als Ganzes weiterzuentwickeln? Jetzt hat ja wohl oder übel, die Corona-Pandemie einiges in Bewegung gesetzt, Veränderungen eingeleitet. Und ich denke sicher, als Chef einer chirurgischen Abteilung sieht man da auch mit mindestens einem weinenden Auge drauf, wenn man sich die Entwicklung der Operationszahlen meinetwegen anschaut und damit natürlich auch verknüpft, dass gewisse Patienten aktuell nicht die Versorgung bekommen können, die sie vielleicht benötigen. Aber gibt es auch positive Dinge, die man dem Ganzen abgewinnen kann? Wenn ich hier auf Ihren Bildschirm sehe, sehe ich eine Webcam und ein Headset davor liegen. Wie hat sich Ihr Alltag verändert? Gibt es moderne Technologien, die jetzt mehr in das Zentrum rücken?
Also ich glaube, Deutschland ist ein Land gewesen und vielleicht ist es auch immer noch ein bisschen die, was die digitale Ausgestaltung von Arbeitsplätzen nicht ganz vorne nur mit dabei war. Und das war die Medizin mit Sicherheit auch nicht. Und was wir gelernt haben, ist, dass wir viele Treffen, Meetings, Besprechungen wahrscheinlich sehr, sehr gut online über Videokonferenzen machen können und vielleicht Zukunft auch weitermachen sollten. Und meine Idee oder von dieser Corona-Krise ist, dass wir auch bestimmte positive Aspekte, die sich ergeben haben aus der Krise heraus, beibehalten sollten. So ist es ja beispielsweise denkbar, dass wenn wir zukünftig Kongresse veranstalten, dass das Hybridkongresse sind, die wir zum Teil mit Präsenz haben, um uns zu treffen, um uns zu unterhalten, aber dass wir erfahrene Kollegen aus der ganzen Welt per digitaler Technik mit dazuladen können und so einmal eine andere Expertise auf einmal präsentieren können, aber auch den Zugang für Leute, die hören und sehen wollen, das vielleicht noch viel besser gestalten. Denn es ist natürlich nicht für jeden aus der Klinik möglich, mal kurz nach Brisbane, Australien zu fahren, um dafür einen Vormittag sich die Neuerung der offenen Tibiafrakturen anzuhören. Aber wenn das Ganze per Online-Konferenz stattfindet, vielleicht findet der eine oder andere doch den Zeitunterschied akzeptabel und stellt sich einen Wecker und hört sich das an, einfach weil er es spannend findet. Und solche Formate auf die Beine zu stellen, auf ein vernünftiges Level zu bringen, was Präsenz und digitale Technik angeht, ist, glaube ich, eine große Chance, die wir durch diese Corona-Krise auch haben. Was für mich persönlich der Fall ist, dass viel natürlich abgesagt wurde an wichtigen Veranstaltungen auch, wo wir vielleicht auch gucken müssen, dass wir den Kontakt zueinander erhalten. Viele Veranstaltungen, Kongresse, Meetings, Symposien leben ja davon, dass man neben dem Wissenstransport einfach auch Dinge bespricht, wo man selber einfach mal in Austausch gehen möchte bei einer Abendveranstaltung, in Pausen, wo man Leute wieder trifft, die auf einem sehr eigenen, ähnlichen Entwicklungsschritt ist wie man selber und sich da einfach austauschen kann. Das, was wir vorhin hatten, dass wir einfach mit Menschen reden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder ganz andere, wo man sich dann was picken kann, sagen kann, hey, das ist doch ein guter Ansatz, das mache ich auch. Nur als Beispiel, am letzten Wochenende habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten. Es gibt ja im Moment diese Reihe O&U to go, ein Online-Format, wo hochkarätige Vorträge über 2 Jahre gehalten werden, um im Prinzip Weiterzubildenden das komplette Spektrum der muskuloskeletalen Chirurgie nahezubringen. Und der erzählte mir, dass er das in die Frühbesprechung integriert hat, einmal in der Woche. Und das wäre etwas, wo ich dachte, hey, das ist eine gute Idee, das kann ich übernehmen. Gar nicht schwierig, man muss halt nur auf die Idee kommen.
Ein zweiter Punkt, der jetzt bei uns konkret hier an der Klinik gerade Einführung findet, ist die digitale Patientenkurve, wo dann auch die Möglichkeit besteht, Medikamentensets passend zu dem Erkrankungsbild schon bereitzustellen, also eine gewisse Standardisierung da auch in die Therapie zu bekommen. Kann das Fach Unfallchirurgie von solchen Technologien profitieren? Was gibt es für Risiken, die Sie da sehen?
Also ich glaube, gerade das Fach Unfallchirurgie, Orthopädie hat schon unheimlich profitiert von Digitalisierung. Nehmen wir nur mal das PACS-System, die digitale Röntgenradiologie.
Ja, gut.
Früher haben wir stundenlang Bilder gesucht.
Selbstverständlichkeit.
Genau, für die heutige Generation eine absolute Selbstverständlichkeit. Wir haben früher Röntgenbilder gesucht, dann war das nicht da. Es musste aber zur OP da sein. Es gab es genau einmal. Der Patient musste nachgeröntgt werden. Das waren Desaster zum Teil und Dramen, die sich abgespielt haben. Heute ist es so, überall an jedem Rechner kann man was aufrufen. Und das kann die Kurve natürlich auch. Man muss letztendlich gar nicht mehr die Kurve haben, um einen Brief zu schreiben, um einen Patienten zu betreuen, um Medikamente zu kontrollieren. Man kann es zwischen 2 OPs gucken, hat das was gebracht, was sich heute Morgen angeordnet hat, Blutdruckeinstellung oder ist ein Konsil gelaufen, sind die Medikationen schon so umgesetzt, wie ich das überlegt hatte und ich muss nicht extra auf Station rennen oder anrufen. Ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Meine Vorstellung, weil Sie vorhin noch fragten, wo geht so die Zukunft hin, ist, dass eines der großen Probleme oder Herausforderungen, die wir ja haben, ist, dass wir immer komplexere Arbeitszeitmodelle erfüllen müssen. Und dass es für viele Leute aufgrund von ihrer persönlichen Lebenssituation nicht immer möglich ist, einen regulären Arbeitstag Vollzeit in einer Klinik zu verbringen, weil sie Kinder betreuen müssen, weil Angehörige gepflegt werden müssen, weil es einen Partner gibt, der auch irgendwo arbeiten muss. Meine Vorstellung wäre eigentlich, dass man einen Teil auch als Orthopäde und Unfallchirurg von zu Hause erledigen kann und trotzdem das als volle Weiterbildungszeit anerkannt bekommt am Ende, weil es ja eigentlich egal ist, ob ich im Arztzimmer, im OP oder zu Hause am PC sitze und einen Arztbrief vervollständige, komplementiere oder durchgehe. Und es ist ja trotzdem wertvolle Arbeit und ich glaube, da hilft uns die Digitalisierung. Wir sind dann noch nicht so weit, ich bin da immer wieder dran, so ein Projekt anzustoßen. Ich denke da insbesondere an junge Mütter, die zurück in den Job wollen, die einfach sich um ihr Kind kümmern müssen und sollen, weil es wichtig ist und aber gleichzeitig halt auch in einem operativen Fach irgendwie Fuß fassen sollen. Und da werden wir gute Konzepte brauchen, die an uns zu binden.
Unbedingt. Also ich denke, das sind Punkte, wo Sie ganz viel Zustimmung erfahren würden, seien es jetzt Zuhörerinnen, aber auch grundsätzlich einfach junge Ärzte, die sich in so einer Situation befinden, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, oder die für ihre eigene Zukunft natürlich auch planen und dann überlegen, kann ein so operativ oder ein operativ lastiges Fach das Richtige für mich sein? Bin ich auch ganz gespannt, da zu erleben, wie die nächsten Jahre diesen Trend einfach noch weiter fortsetzen werden und vielleicht Arbeit von zu Hause aus auch als Chirurg möglich ist.
Zumindest zum Teil. Die Ausbildung, die operative Ausbildung, die wird im OP bleiben.
Ich wollte das gerade sagen, die machen wir besser noch vor Ort.
Genau, die machen wir vor Ort und da muss man sagen, auch da wird es vielleicht Entwicklung geben. Robotertechnologie, wie sie die Urologen schon mit dem Da Vinci einsetzen. Es gibt zunehmend Überlegungen, halt auch in der Endoprothetik wieder verstärkt mit robotergestützten Systemen zu arbeiten. Aber da sind wir noch nicht und bislang haben wir noch nicht wirklich Studien belegt, dass das einen Vorteil in unserem Fach hat. Das wird sich wahrscheinlich wandeln. Ob wir das noch so mitbekommen werden, werden wir sehen. Es ist auf jeden Fall entscheidend, dass man ein Auge drauf hat, um da nichts zu verpassen.
Wir sind gemeinsam gespannt. Um das Ganze ein bisschen abzurunden, auf der Website vom Vivantes Klinikum, wenn man nach ihrer Person sucht, steht ein Spruch: Bewegung ist Leben. Ist das sowas wie ein Motto Ihres Berufslebens, Ihrer Ausbildung, das Sie schon lange mit sich tragen?
Ich glaube, wenn man mal guckt, dann hat dieses Motto, diesen Gedanken haben viele Muskuloskeletalchirurgen und wenn man auf andere Homepage guckt, findet man ähnliche Statements. Es ist, glaube ich, eine der Grundziele, die wir haben bei all unseren Therapien, dass wir unseren Patienten, gilt wahrscheinlich für alle Fächer, Lebensqualität erhalten oder zurückgeben wollen. Und für unser Fach ist es ja so, dass viele Menschen, die verunfallen, von 100 auf 0 runtergebremst werden innerhalb von Sekunden. Und diesen Patienten, die gehen morgens aus dem Haus und nachmittags ist das Leben anders. Und diesen Patienten die Vision erstmal zu eröffnen, dass sie an diese 100 wieder sehr nah rankommen können, vielleicht sogar die 100 erreichen, wenn wir gute Arbeit machen, das ist etwas, wo ich sage, dafür stehe ich jeden Tag gerne auf und versuche, mein Wissen weiterzugeben, was ich habe, mich selber auch noch weiterzubilden, weil ich verstehe Medizin oder Chirurgie so ein bisschen als Generationenvertrag. Ich habe unheimlich viel gelernt, ich habe unheimlich viel beigebracht bekommen und jetzt bin ich in der glücklichen Situation, das auch an viele Mitarbeiter weitergeben zu können. Und was mir im Moment viel Freude bereitet, ist zu sehen, wie sich, sagen wir, jüngere Kollegen anfangen zu entwickeln und dann Fahrt aufnehmen und auf einmal dann durchstarten und Eigeninitiative entwickeln und einfach zu tollen Traumatologen, Orthopäden heranwachsen und dass man die dabei begleiten darf, entschädigt mich dafür, dass ich manchmal nicht mehr so viel operieren kann, wie ich das sehr gerne würde, sondern Zeit am Schreibtisch verbringe, aber das ist dann trotzdem eine sehr runde Sache.
Ja, das ist ein wunderbares Abschlussstatement und das möchte ich nutzen, um mich nochmal ganz herzlich zu bedanken für die Zeit, den Termin und die sehr offenen Worte. Vielen Dank.
Sehr gern, hat Spaß gemacht.
Und dann sehen wir uns ja am Montag schon wieder.
So ist es.
Bis dann.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Das Sprechzimmer. Der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner, für Einsteiger, Aussteiger und Querdenker. Das war's für heute. Mein Name ist Nicolas Gonze und bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund.